Calciosiamo Neu, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Buonasera, liebe Tifosi, ist wieder Calciosiamo Neu, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Wagner, ich begrüße wieder mal meinen Serie A Experten und Losfee und alles in einem René Steinhuber. Hallo Fratello.
Ciao a tutti, hallo Fratello.
Genau, liebe Tifosi, wir treffen uns heute online für euch schon um 16.06 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Ja?
So ist es.
Genau, um euch wieder den Spieltag der höchsten italienischen Spielklasse zusammenzufassen. Und ja, René, ist einiges passiert, ja? Viele Favoriten sind ins Straucheln geraten.
Absolut.
Und daher müssen wir, glaube ich, jetzt darüber sprechen.
Das würde ich begrüßen, ja. Dann starten wir gleich mal rein.
Alles klar, dann lass uns doch mal anfangen mit der Göttin. Mit der blau-schwarzen Göttin aus dem Bergamaskenland. Und zwar sprechen wir von Atalanta Bergamo, die zu Hause gegen unser prognostizierte Überraschungsmannschaft die Saison, die Fiorentina ran musste. Und ja, wie prognostiziert, so ist es auch passiert schon ein paar Tage später. Und zwar gewann die Elf von Vincenzo Italiano tatsächlich in Bergamo mit 2-1. Wir haben 3 Elfmeter gesehen. 2 Verwandte der junge Vlahovic, selbstverständlich, also jetzt gäbe es nichts anderes für ihn. Und Zapata konnte den Anschlusstreffer erzielen. Die Viola ging den Ball sehr kompakt und diszipliniert, immer wieder mit Nadelstichen nach vorne. Aber ich glaube, René, wenn der Trainer des Siegerteams sagt, nach dem Spiel, dass er frustriert war über die schwache Chancenausbeute seiner Mannschaft, obwohl sie gewonnen haben, dann wird das schon einiges heißen, ne?
Ja, es war schon ein sehr starkes Spiel der Fiorentina und schon auch ein Ausrufezeichen, wo die Reise heuer hingehen könnte. Vor allem erste Halbzeit hat es ja Atalanta Bergamo bis auf das Abseitstor überhaupt nicht geschafft, gefährliche Chancen zu kreieren. Die Viola da wirklich defensiv sehr, sehr stark mit Igor Milenkovic, die mir gut gefallen haben. Kaum was zugelassen, wie du es gesagt hast. Das Mittelfeld mit Bonaventura da auf der 8 und so, auch der Duncan und Torreira, etwas defensiver, haben das sehr, sehr gut gemacht, haben alle drei eigentlich gut gefallen. Und vorne, ja, der magische Vlahovic, klar waren es nur 11 Meter, aber wie du gesagt hast, das wirkt so, als müsste er nur, keine Ahnung, einen Schluck Wasser nehmen. Also es war diskussionslos, dass er die Dinger reinschweißt. Ja. Und im Großen und Ganzen, auch wenn Atalanta in der zweiten Halbzeit besser reingekommen ist und dann noch eine Menge Chancen gehabt hat, muss ich trotzdem kurz was anderes erwähnen, denn ich wäre tatsächlich 2.500 Euro reicher, wäre noch ein Tor gefallen bei Atalanta. Ja, ich habe nämlich getippt gehabt, einen Tippschein seit langem wieder mal, da hat Leverkusen gegen den BVB geführt und ich habe dann noch Auswärtssieg Dortmund getippt, das war eine Viererquote. Dann habe ich getippt, Atalanta-Fiorentina fallen 3,5 Tore, weil mir die 2,5er-Quote zu niedrig war. Da haben wir gedacht, ja, dann mache ich 3,5, ist ja egal. Dann hatte ich noch Sampdoria gegen Inter unentschieden, dann hatte ich getippt, dass Turin gegen Salernitana gewinnt und Milan gegen Lazio. Ja, wären 2,5 gewesen mit 20 Euro Einsatz.
Nein!
Ein verflicktes Scheißtor ist es geworden, das da gefehlt hat. Ja, ein bisschen bitter, muss ich fast sagen.
Schade, vor allem, weil Atalanta ja eigentlich auch so ein Abseitstor noch erzielt hatte, ne? Oh, René.
Eieiei. Mir wäre lieber gewesen, wenn auf irgendein Spiel umgefallen wäre zusätzlich, aber nee, alles andere ist gut gelaufen.
Scheiße. Ja, auf jeden Fall. Ja, kommen wir mal zu Gasperini, weil der nach dem Spiel noch versucht hat, das Ganze schön zu reden. Der meinte, der war sehr zufrieden mit der Performance seiner Truppe und ich meine, klar, sie hatten mehr Spielanteile, aber an Großchancen ist da nicht viel bei rumgekommen. Sie hatten richtige Großchance im Spiel und das hat er versucht, dann noch nach dem Spiel schön zu reden. Und deswegen fand ich das ein bisschen realitätsfern das Interview, was er da vor den Kameras abgehalten hat. Ja.
Vielleicht sollte er schauen, dass er die Grinta wieder ein bisschen in die Mannschaft bekommt. Denn das war auch wieder dieses unhungrige Atalanta, das wir auch schon die ersten beiden Spieltage gesehen haben. Und ja, das ist einfach zu wenig dann halt gegen
Ja.
eine starke Fiorentina. Und ich fand die Leistung wirklich gar nicht gut. Ich will die der Viola nicht schmälern, aber
Ja.
ja, das ist kein Spiel, wo Atalanta Bergamo geglänzt hat, in keinster Weise.
Nee, ich fand auch die Rotation von ihm nicht gelungen. Also Miranchuk hat mir nicht gefallen, der ja für Malinowski mit Pessina auf der Halbposition gespielt hat. Fand ich eher schwach, auch das Experiment mit Mele, der ja normalerweise über die rechte Außenbahn kommt, den hat er jetzt auf links gepackt für Gosens. Zappacosta über rechts, okay, Zappacosta war gut, aber Mele war, also nicht nur, weil er den Elfer verschuldet hat mit seinem Handspiel, das ist einfach voll in die Hose gegangen, ne? Und was ich auch krass fand, ne? Demiral auf der Bank, Lovato auf der Bank, also Spiel.
Musso auf der Bank.
Oleg.
Juan Musso hat nicht
Echt?
gespielt. Ja, da hat er sich gedacht, nee, der ist einfach zu stark. Vielleicht hält der mal einen Elfer, das können wir nicht machen. Also müssen wir Sportiello reinstellen.
Alter.
Ich kenne keine Details dahinter. Vielleicht hat er, keine Ahnung, grippalen Infekt. Hatte ich jetzt
Oder
zumindest nicht.
Länderspiele, weißt du, wegen
Ja,
Südamerikanern und so, dass er.
aber er war auf der Bank zumindest. Das war ja komisch. Ja, aber im Tor jetzt kannst du ja trotzdem fangen, oder? Ich weiß es nicht. Musste ja nicht 20 Kilometer laufen.
Ja, eigentlich schon.
Ja,
Krass, Alter. Habe ich
fand's
gar nicht
krass.
registriert. Aber gut, dass du es sagst. Habe ich gar nicht registriert mit Musso. Heftig,
Ja.
Mann. Ja, gut. Auf jeden Fall, die Fiorentina startet mehr als beschissen in die neue Saison, wenn man das so bezeichnen darf. Ich glaube schon. Sie haben jetzt verloren. Ich
Ja, die
glaube.
Fiorentina.
Nein, Atalanta, meine ich. Was habe ich
Ja.
gesagt?
Ich dachte Fiorentina, aber ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch schon geistig schon wieder
Nee,
beim
nee.
nächsten.
Ich meinte Atalanta. Die sind.
Ja, ich weiß schon, wie du meintest.
Die haben ein Spiel gewonnen. Einmal unentschieden und jetzt verloren, ne?
Ja, aber das spiegelt auch das wider, was sie so geliefert haben. Also ich finde auch
Ja.
4 Punkte ist in Ordnung für das, was
Ja.
sie aktuell spielen.
Ja, finde ich auch. Absolut. Also, Ladea kommt wie gewohnt schlecht aus den Startlöchern. Okay, dann lass uns mal zum nächsten Spiel kommen, lieber René.
Jawohl.
Bitteschön.
Das Spiel der großen Patzer, würde ich es mal nennen.
Ja.
Oder auch SSC Neapel gegen Juventus Turin.
Ja.
Ja, wenn wir zuerst mal ein bisschen auf die Tore drauf eingehen, warum Patzer? Diejenigen, die es nicht gesehen haben, das erste Tor ist aus einem Individualfehler von Manu Lahs passiert, der ja eigentlich im Sommer, so man gelesen hat, gerne zurück in die griechische Heimat gegangen wäre, zu Olympiakos. Wäre auch schon sportlichen Abstieg gewesen, aber das zeigt auch seine Ambitionen und auch
Das stimmt, ja. Das stimmt.
vielleicht kann er sich selbst gut einschätzen und sagt, okay, für auf Top-Level reicht es vielleicht nicht mehr. Scherz beiseite, das war wirklich ein massiver Patzer. Morata hat es dann sehr, sehr gut gemacht, ist auch gut angelaufen. Ospina hätte vielleicht das Ding auch halten können, ich weiß nicht genau, er hat ein bisschen komisch positioniert
Ja,
gewesen
ich
früh.
fand auch, der stand nicht gut in der
Ja, ich weiß nicht.
Situation.
Sah komisch aus, ja.
Ja.
Das zweite Tor, ja, was soll ich sagen? Täglich grüßt das Murmeltier. Herzliche Gratulation wahrscheinlich zum Chesney der Woche, müssen wir mittlerweile nennen, nicht mehr Concili der Woche. Bravo. Ganz, ganz toll,
Also
wie er
wirklich,
das
jetzt mal
Ding.
ohne Spaß, also wir müssen wirklich langsam darüber nachdenken, den Award umzunennen, weil
Ja,
Szczęsny
Concili.
hat so eine Konstanz in seinen Leistungen drin, die er hatte selbst der Konsili nicht drauf, ne?
Na, der liefert eigentlich Woche für Woche, der
Ja,
Chesney.
Konsili war immer ein bisschen wackelig, fand ich, aber Szczęsny, der geht jede Woche an seine Leistungsgrenze.
Ja, kann man
Ja,
so sagen.
ne?
Ja, also Insigne schlänzt den Ball für seine Verhältnisse schwach auf die von
Lange
ihm
Ecke.
aus gesehen rechte lange Ecke.
Genau.
Das Ding kannst du in Wahrheit wegköpfen, wahrscheinlich. Also wenn
Eigentlich
du
schon,
gut
ja.
drauf bist, köpfst du das Ding weg.
Ja.
Und er fängt, will klatschen, weiß nicht, was er tun soll, fällt den Boden und Politano geistesgegenwärtig. Läuft gut zu, rechnet vielleicht schon mit dem Fehler und macht das Ding.
Er hat
Und
auf
dann,
den Tschechen in der Woche spekuliert.
ja, wie
Ja.
es scheint, ja. Also war auch ein Katastrophenfehler. Und beim letzten Tor von Koulibaly muss man sagen, herrlicher Assist von Moise Kean. Also,
Ja,
top.
das stimmt, ja. Ich
Ja,
habe auch gar nicht
schön.
verstanden, was er da macht.
Ich auch nicht. Sah ganz komisch aus, als hätte er einen Hitzestich oder so. Schaut dann Richtung Tor und köpft. Den hat aber Chesney gut raus, muss man sagen. Also
Ja, das stimmt,
den
ja.
Kopfball von Moise Kean. Und dann typisch Coulibaly, immer wieder. Wer kann sich da nicht erinnern, als das 4 zu 3, glaube ich, es war in Turin, als dann Coulibaly in der 93. Minute noch ein Eigentor gemacht hat. Das Spiel davor, glaube ich, ganz späten Kopfball, wo dann aber Neapel gewonnen hatte. Und diesmal ist es wieder Coulibaly, der Neapel den Sieg beschert. Was man
Absolut.
natürlich zu Juve sagen muss, um das ein bisschen raus, ich habe das rausgesucht, soll natürlich nicht alleine gültig sein, warum sie denn verloren haben. Aber da haben ja unendlich viele Spieler gefehlt bei Juve.
Oh ja.
Wo habe ich denn das abgespeichert? Da ist das Ding. Also Juventus musste in den Süden reisen ohne Chiesa, ohne Dybala, ohne Cuadrado, ohne Bentancur, ohne Sandro, Danilo, Arthur und Kai Jorge.
Acht
Das
Spieler.
war natürlich schon richtig bitter. Also die ganzen Südamerikaner, dann noch so viele verletzt. Chiesa soll auch in der Champions League jetzt fehlen. Der schmerzt natürlich schon, selbst eine Mannschaft wie Juve, wenn du das siehst auf der Bank. Ja, gut, sie konnten dreimal wechseln. Da waren drei fähige Spieler auf der Bank, aber der Rest hättest du ja nicht mal mehr bringen können. Also
Ja.
keine, der Koni de Winter und Matheus Sol, Fabio Miretti. Ja, ein paar Jungspunde halt noch da auf der Bank. Also der Kader war natürlich schon ziemlich runtergeschrumpft. Ich fand's von Nedved vor dem Spiel, ich weiß nicht, ob es eine Drohung war an die Juve-Fans oder ob er sich selbst verarschen wollte. Keine Ahnung, aber hast du das gelesen? Er sagte, die Zukunft Juventus, da nannte er zwei Spieler. Hast du es gehört, wer die Zukunft Juventus ist?
Nee, sag.
Dybala der, zum einen, okay, alles gut, ja,
Ja.
passt. Der zweite war Matia
Szczęsny.
De Ciglio.
Matthias de Giglio.
Ja, Matia De Ciglio ist die Zukunft von Juventus Turin. Ja, herzliche Gratulation. Also, wow. Ich dachte, es ist so
Alter,
Spaß.
really jetzt? Das gibt's doch
Ja,
gar
hat er
nicht.
gesagt. Ja, hat er gesagt.
Das ist eine Bankrotterklärung eigentlich.
Eigentlich schon, ja. Ich weiß nicht, ob er ihn ein bisschen pushen wollte, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Wird schon der Grund gewesen sein. Jetzt fallen alle Leute aus. De Ciglio muss mal wieder ran. In Wahrheit, ja.
Ja, ich
Und
glaube auch, der wollte ihn einfach nur ein bisschen pushen, ne?
ja,
Das
wer
kann
was
ja nicht
anderes soll
sein
das denn
Ernst
sein,
sein. Das
ne?
sind ja nicht die Ansprüche von Juventus, das Ganze, ne?
Na, überhaupt
Wow.
nicht.
Ja. Aber was man auch sagen muss, ist, ich möchte noch einen Mann unbedingt loben, bevor wir zum nächsten Spiel gehen. Und das ist Neuzugang Anguissa, Alter. Also, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so der spielt, als wird er das schon ewig spielen. Und hat so ein bisschen was Frank the Tank-mäßiges gehabt. Ne?
Ja,
So
wirklich gut.
körperlich sehr robust. Hat die Bälle immer wieder erkämpft, hat dann auch mal mit einem Hacketrick weitergeleitet. Also so dominant und souverän im Mittelfeld. Das war für mich so einer der Schlüsselspieler beim SSC Neapel, der auch dafür gesorgt hat, dass das Mittelfeld den Neapolitanern gehört hat. Und Juve in der zweiten Halbzeit dann wirklich nur noch mit Mann und Maus verteidigt hat, nur noch Nadelstiche setzen konnte, weil dieses Neapel im Mittelfeld einfach überlegen war, ne? Und Anguissa war da für mich der herausragende Mann gewesen.
War auch der genaueste Passgeber von allen Spielern mit 96% Passgenauigkeit, 10 Wiederoberungen. Hat auch
Wahnsinn.
statistisch gesehen wirklich gut abgeräumt. Was für alle etwas Positives für die Juventini möchte ich noch trotzdem noch mitgeben. Es
Ja.
war die Saison 15-16, wo sie tatsächlich auch an den ersten drei Spieltagen, also nach den ersten drei Spieltagen, einen Punkt hatten und sind danach Meister geworden.
Okay.
Also man kann auch scheiße starten und kann trotzdem Meister werden, aber mit solchen Leistungen wird es halt schwierig. Ja, das
Ja, auf
muss man
jeden
halt
Fall.
einfach so
Aber
sagen.
wir müssen auch realistisch bleiben. Ist auch klar, dass Allegri Zeit braucht, ne? Und auch Del Piero hat zum Beispiel diese Zeit für Allegri eingefordert und hat auch an die erfahrenen Spieler appelliert.
Ja, die wird er auch
Das,
bekommen, die Zeit. Also ich habe da gar
ja,
keine Bedenken, dass da
denke ich
irgendwas
auch.
kommt Richtung Allegri.
Ja.
Aus dem jetzt 8 potenzielle Stammspieler, die gefehlt haben. Das ist, und sie spielen ja nicht gegen irgendeine Laufkundschaft,
Eben, eben.
sondern gegen Neapel. Und man muss auch sagen, Neapel hat jetzt aus dem Spiel raus jetzt nicht die Mörderchancen.
Ja,
Neapel war jetzt
ja,
nicht so stark. Ja, sie waren
ja,
dominanter, sie
ja.
hatten auch knapp mal kurz 75% Ballbesitz in der ersten Halbzeit, aber groß Chancen bei rumgekommen sind, nicht. Also hatte Kulusevski in der ersten Halbzeit eine bessere Chance noch auf 2-0 als Neapel. Wie gesagt, die Tore halt nur aus individuellen Fehlern entstanden.
Ja. Defensiv war das eigentlich echt okay, was die alte Dame gespielt hat. Also sie haben eigentlich sehr kompakt gestanden und Allegris Spielidee wäre auch vielleicht aufgegangen, wenn du da nicht so, solche Tore bekommst, ne?
Genau.
Ja, das ist wirklich das Ding. Aber ja, es gilt auf jeden Fall auch die Lücke zu schließen, die Ronaldo in der Hierarchie hinterlassen hat und das braucht alles Zeit. Und ja, die wird Allegri mit Sicherheit auch bekommen. Gut, René, lass uns mal in die Pause gehen.
Ja.
Und dann machen wir nach der Pause für euch weiter mit dem nächsten Topspiel, was wir für euch vorbereitet haben. Bis gleich nach einer kurzen Break bei Calcio Samo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Jo.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Wir machen weiter mit der nächsten Top-Partie, die wir da am Start hatten. Und das war auf jeden Fall die Roma versus US Sassuolo. Und ja, was eine Partie, René. Ein offener Schlagabtausch, kann man sagen. Ein Spiel, was am Ende zwar mit 2-1 für die Roma ausging, durch die Tore von Cristante und El-Sharawi und den zwischenzeitlichen Ausgleich von Djuricic, aber es hätte genauso gut 7-7 oder 8-8 ausgehen können, wie Mourinho es auch zugegeben hat nach dem Spiel.
Ja, es war ein offener Schlagabtausch, wo wirklich beide ihre Chancen hatten, durchaus öfter zu treffen, haben da defensiv ordentlich Lücken gelassen, aber nach vorne hin Mourinho untypisch ihr Heil gesucht, muss man wirklich sagen, jetzt schon das dritte Spiel in Folge, wo Mourinho da eher sein Gedankengut auf die Offensive gibt. Ja, manche können es wahrscheinlich immer noch nicht glauben, ob er das wirklich ist, Mourinho, aber versucht da vielleicht sich auch weiterzuentwickeln oder neu zu erfinden. Ja, genau. Und bislang klappt ja das ganz gut.
Perfekte Überleitung, René. Und zwar, wenn du jetzt schon das ansprichst, das war sowieso eine Sache, die ich mit dir besprechen wollte. Also der Mourinho ist irgendwie gar nicht Mourinho-like. Also normalerweise kenne ich den zum Beispiel, wenn seine Mannschaft in Führung geht, dann guckt er eigentlich furztrocken, keine Reaktion, er dreht sich um und tut so, als wäre gar nichts passiert. Jetzt, in seinem tausendsten Spiel, muss man dabei sagen, macht der El-Sharawi in der 91. den Siegtreffer und er rennt wie ein Zwölfjähriger quer über den Platz zu den Fans und zu der Mannschaft und feiert da ausgelassen mit. Was passiert mit diesem Mourinho?
Ich habe Mourinho nur einmal so gesehen, das war beim Triple-Gewinn mit Inter.
Aber
war ein Meisterschaftsspiel gegen Sassuolo dieses Mal.
Ja.
Aber ja, keine Ahnung, was ihn da gerade reitet. Ich kann mich noch erinnern, dass vor der Saison in der Prognose, als Chris McCarthy uns von 90 Plus Mourinho ein bisschen vorgestellt hat, was er die letzten Jahre dann so gemacht hat, da hat er auch gemeint, Mourinho hat jetzt sich versucht, bei Tottenham ein bisschen von einer anderen Seite zu zeigen, so in Interviews, so vielleicht durchläuft er gerade eine Persönlichkeitsentwicklung,
was
weiß ich, keine Ahnung. Das hat ja dort
Deep Talk, lieber Tifosi, jetzt kommt Deep Talk hier.
Sportlich zwar nicht 100% geklappt, aber vielleicht hat er sein neues, Yoga-Level jetzt erreicht und versucht nun andere Seiten von sich zu zeigen, da er doch auch irgendwie versucht, sympathischer rüberzukommen.
Ja, total. Ne? Ja. So nach dem Sieg feiert er mit Pizza, lässt sich dabei filmen, lächelt. Ja, genau. Oder was mich am meisten irritiert, ist, dass er irgendwie alle Trainer lobt, was für tolle Trainer sie sind. Jetzt hat er Dionisi gelobt, der hatte schon Italiano gelobt. Ich meine, es sind auch wirklich gute Trainer, aber The Special One ist ja jetzt nicht so der, weiß ich nicht.
Naja, der schießt normal Guardiola an und solche.
Ja, genau.
Also, du hast nie was gewonnen, du Pflaume. Oder
ja, genau. Das ist normalerweise die Attitüde eines Special Ones, der immer schießt gegen die Trainer und sie provoziert im Vorfeld. Und dann jetzt nur lobende Worte. Und dann meinte er so, ja, wir hätten auch gut und gerne 2-1 verlieren können. Das wäre auch in Ordnung. Ja. Ich sage, bitte was?
Nein, das ist eine Maske. Ich sag's dir, der hat eine Maske auf. Hundertprozentig. Hätten sie 2-1 verloren, hätte man ganz anderen Hose gehört. Das ist leicht reden, wenn ich dann in der 92. noch 2-1 mache, da sage ich, ja, aber wir hätten aus 1-2 verlieren können. Ja, das kann ich schon sagen. Aber hätte er dann 1-2 verloren, warten wir mal ab, bis sie die erste Niederlage kassieren. Und das vielleicht ein bisschen unglücklich. Schauen wir mal, ob er dann die gegnerischen Trainer immer noch so lobt.
Ja, da hast du recht.
Ich glaube, er hat eine Maske auf.
Ja.
Und lässt sie irgendwann mal fallen.
Ja, das kann sein, weil dann wird er wieder getriggert mit seinen alten Dämonen, die noch in ihm schlummern, weißt du?
Ja, freilich, die bringst du ja nicht ganz weg.
Ja.
Persönlichkeitsentwicklung hin und her, Yoga hin und her, aber irgendwann kommen die Dämonen wieder und fressen dich auf.
Göttlich. Aber ja, liebe Tifosi-Freunde, liebe Giallorossi, die Roma startet auf jeden Fall richtig nice in die Saison rein. Ja, 9 Punkte aus 3 Spielen und darunter waren jetzt schon 2 richtig schwere Gegner. Einmal Florenz, was Atalanta jetzt zu spüren bekommen hat. Und auch dieses Sassuolo, was mit Sicherheit noch anderen Teams wehtun wird. Also da bin ich mir sicher. Das ist ein ordentliches Offensivpotenzial, was die Nerovardi immer noch haben. Wir haben auch in dem Spiel sehr schöne Ballkombinationen gesehen von Sassuolo. In der ersten Halbzeit waren die Römer auf jeden Fall meiner Meinung nach überlegen. Aber in der zweiten Halbzeit hast du dann wirklich gesehen, was für ein Offensivpotenzial da ist. Vor allem als Gamacca dann auch auf dem Feld war und Jeremy Boga, Alter, der hat auch richtig abgeliefert in dem Spiel.
Ja, hast du das Ding gesehen, was der Scamacca noch reingeschweißt hat in der Führung?
Ja, Junge!
Alter,
aber auch der Pharao, ne? Den hat er auch richtig toll reingeschweißt, aber halt mit Gefühl, ne?
Ja.
Wie wir es kennen vom Stefano El Shaarawy. Also es war wirklich schaut euch das Spiel Real Life an. Es ist pure Werbung für den italienischen Fußball. Am besten die zweite Halbzeit. Das ist wirklich 45 Minuten absolut geiler italienischer Calcio, den man sich so wünscht, ne?
Ja.
Genau. Alles klar. René, lass uns mal hier zur nächsten Partie kommen. Welche machen wir denn?
Inter. Wir gegen Sampdoria Genua gegen Inter Mailand.
Erzähl mal.
Ja. Nach dem Spiel, kommen wir mal kurz bevor wir davor eingehen, hatten ja beide Trainer so Bedenken, oder ob sie zufrieden sein sollten oder nicht. Ja?
Ja.
Inzaghi hat gemeint, sie hätten gewinnen können oder auch müssen. Mhm. Und Daversa hat gesagt, sie waren die Mannschaft mit den besseren Torchancen und er hat Sampdoria leicht vorne gesehen. Wobei auch Daversa kritisiert hat, die Schiedsrichterentscheidungen, da der quasi der Freistoß, der von Di Marco gemacht worden ist, war für ihn kein Foul davor, aber da kannst du halt kein Foul verwenden.
Ja.
Und das Tor von Lautaro Martinez hat er auch gesehen, dass Barella zuvor einen Gegner weggecheckt hat und das war für ihn etwas grenzwertig und somit war er der Inter etwas bevorzugt. Mhm. Ansonsten, wenn wir kurz auf das Spiel eingehen, also Di Marco mit einem herrlichen Freistoßtreffer
in der 18. Ding, Alter.
Ein richtig geiles Ding, Dann ein Ping-Pong-Zufallstor, muss man sagen, von Maya Yoshida von Sampdoria, der dann auch einen Spieler von Inter Mailand angeschossen hat. Ich glaube, es war dann Dzeko, glaube ich, der das Ding dann noch im eigenen Netz versenkt hat. Unglücklich natürlich. Dann ein sehr, sehr schönes Tor von Lautaro Martinez. Überragender Assist von Nicolo Barella, der sich da mit seiner unwiderstehlichen Art im Mittelfeld durchsetzt, mit seiner Dynamik nochmal anschiebt, gegen ein, zwei Leute im Laufduell, dann schön von der rechten Seite so eine Halbflanke und Lautaro Martinez auch schön abschließt. Dann aber für mich das Tor des Abends erzielt Tommaso Augello.
Wahnsinn.
Und zwar von Beresinski, herrliche Flanke und dann die Abnahme. Wow! Also richtig geiles Weltklasse-Tor, muss man wirklich sagen. Also auch für diejenigen, die dieses Spiel nicht gesehen, aber gerne noch einmal nachholen. Von dem her, ich fand es im Großen und Ganzen, beide hatten ihre Spielanteile und es war im Großen und Ganzen doch ein gerechtes Unentschieden.
Ja, Bin ich absolut bei dir. Ich fand auch das Ergebnis leistungsgerecht. Der Inter auch einfach die Durchschlagskraft fehlte. Ja? Und meinem Geschmack nach zu viel den Liguriern den Ball überließ. Da darfst du dich auch nicht wundern, wenn du zwei Gegentore bekommst. Aber was man Inter auch zugute halten muss, ist natürlich auch, dass Sensi verletzungsbedingt die letzten 15 Minuten ausgefallen ist und Inter nicht mehr wechseln konnte und dadurch halt das Spiel mit 10 Mann zu Ende bringen musste. Das war natürlich ein dicker Nachteil. Trotz alledem konnten sie sich noch Großchancen erspielen, wenn ich jetzt zum Beispiel an Perisic sein Ding denke oder vor allem Hakan, der das Ding da Millimeter am linken Pfosten vorbeischießt. Ja. Das sind Dinger, wenn du Scudetto-Anwärter bist, dann darf dir das nicht passieren. Dann musst du das eiskalt ausnutzen. Ich bin mir auch sicher, unter Conte wäre das Ding reingegangen. Ja, hätte die Mannschaft diese Siegermentalität gehabt. Unter Inzaghi klappt es halt jetzt nicht. Und Inzaghi meinte auch nach dem Spiel, er hat auch in der Match-Vorbereitung, weil die halt wissen, dass Sampdoria sehr, sehr kompakt ist. Das hast du auch gegen Milan gesehen beispielsweise.
Ja, es sind sehr unangenehme Mannschaften. Der Inter wird nicht die einzige Mannschaft bleiben, die du Punkte
genau,
lässt.
Also, genau, ja, denke ich gut. Auch. Deswegen, Inzaghi hat natürlich auf die letzte halbe Stunde spekuliert, ja, vor allem die letzten 20 bis 15 Minuten, weil da ja die Konzentration von so kompakten Mannschaften meistens nachlässt. Ne? Spieler werden müde, der Fokus wird weniger und dann kannst du natürlich auch die Räume, die sich da öffnen, eiskalt ausnutzen. Und genau in der Phase bricht Inter dann der Sensi weg und du kannst nicht mehr wechseln und stehst da wie so ein Dummkopf und musst dann auch noch in Unterzahl das Spiel zu Ende bringen. Das ist, ja, ich kann mir vorstellen, mit 11 Mann hätte Inter vielleicht das Spiel noch gewonnen. Aber ja, das ist halt der Nachteil, wenn man verletzungsanfällige Spieler einwechselt und dann damit rechnet, dass sie das Spiel zu Ende bringen, ne? Ich meine, ja.
Ja, bei Sensi, wir haben eh schon wirklich sehr oft über ihn gesprochen. Ja. Und es macht einen auch einfach traurig. Mittlerweile nur noch traurig.
Ja.
Genau, also wie viel er wirklich verletzt ist. Es ist unglaublich. Also er war jetzt in den letzten 5 Jahren, habt ihr eine Statistik gelesen, insgesamt verletzte Tage hat er 349 verletzte Tage. Das ist ein
bitte
ganzes
was?
Jahr. Ja.
In wie vielen Saisons?
Ja. In 5 Jahren.
Wow,
hat er 349 verletzte Tage.
Wow, okay, das ist wirklich eine Hausnummer.
Ja, das ist Wahnsinn. Er hat ja ständig etwas, also der ist chronisch verletzt.
Ja, da musst du wirklich aufpassen, ne, wenn du den bringst.
Ja, ja, also da muss man sich eher, bei ihm ist es vielleicht sogar schon besser, wenn man denkt, er sollte vielleicht starten, denn dann kannst du zumindest reagieren. Wenn du überhaupt mit Sensi im Kader planen kannst. Ja, echt jetzt. Wirklich. Ich denke mal das öfter bei Spielern. Ja, man muss auch fairerweise jetzt sagen, jetzt bei Milan zum Beispiel, hat er mir auch gedacht, ja, Ibra jetzt lange verletzt gewesen, ihn in der zweiten Halbzeit bringen, was ist, wenn er sich wehtut und du kannst nicht mehr reagieren? Ja. Ist auch ein gewisses Risiko. Es ist natürlich, ja, der ist natürlich dem Alter geschuldet, sehen Sie seiner Verletzungsbedingung. Aber ich denke mal, ich auch oft so, ist es nicht besser, einen verletzungsanfälligen Spieler starten zu lassen, dann so jetzt wie bei Ibra oder bei Sensi, dann kann ich zumindest reagieren, wenn er sich im 30., 40. betet. Aber
ja, gut, da hast du schon
man recht. Kann halt nicht immer davon ausgehen, man hofft, die Spieler bleiben auch mal gesund. Da reagiert er auch nicht immer das Fachliche oder ja, man malt sich auch nicht immer das Schlimmste aus. In dem Fall war es halt wieder so, wieder mal eine Verletzung. Und ja, sind wir gespannt, wie lange das jetzt wieder ist oder ob er dann vielleicht doch mal ein paar Monate dabei haben wird, wo er verletzungsfrei bleibt. Wir würden es ihm auf jeden Fall vergönnen und hoffen es natürlich.
Ja, absolut. Genau, gut. Dann lass uns mal Inter zumachen. Platz 4 jetzt nach dem Unentschieden mit 7 Punkten. Und ja, dann könnten wir eigentlich zu Milan kommen, oder?
Genau.
Ja, genau. Kommen wir zum AC Mailand, der im absoluten Topspiel der Woche gegen Lazio Rom ran musste und das Spiel 2:0 für sich entscheiden konnte, obwohl Kessié noch einen Elfer verschossen hat an die Latte. Ja, René, also ich war ein bisschen enttäuscht. weil ich hatte eigentlich ein Topspiel erwartet, aber am Ende kam es mir irgendwie vor wie so ein Coppa Italia, erste Runde AC Milan gegen einen Serie C-Ligisten, so hart es sich anhört. Aber es war ein Klassenunterschied am Ende des Tages, oder?
Ja, ich glaube, das hat sich jeder erwartet, denn die Mannschaft der Stunde, was ja Lazio war, kam ja in San Siro und man dachte sich schon, boah, wird ein richtig, richtig hartes Ding.
Ja.
Gut möglich auch, dass Lazio gewinnen kann, als dann angepfiffen worden ist. Hat sich, glaube ich, jeder so gedacht, ja, okay, wann kommt jetzt die Phase, wo Lazio jetzt aufkommt? Also genau. wie lange lassen sie sich Zeit? Also
genau.
Wann zeigen sie ihre Stärke? Und dann war irgendwann Minute 94
ja.
Und es ist noch nicht gekommen.
Genau. Ja. Irgendwie ist es passiert. So. Ja, wann passiert es? Ne?
Ja.
Wann kommt es zum Stich?
Ja. Nicht gut, aber Milan war halt so stark, dass sie halt die ganzen Stärken, die Lazio hat, im Keim erstickt haben. Also dieses Antizipieren, was Milan da beherrscht und die Einzelspieler, was sie da haben, wie jetzt ein Tomori oder ein Frank Kessié oder ein Tonali, die haben die Spieler ja nicht mal atmen lassen. Ob es Milinkovic-Savic war, ein Anderson, Ciro Immobile wurde die Karriere beendet an dem Tag, also was der Tomori mit ihm gemacht hat, das war ja Wahnsinn. Also Milan war in allen Belangen die deutlich überlegenere Mannschaft.
Ja. Ja, ich denke mal, es war auch ein kluger Schachzug von Pioli, dass der auf Mittelfeldpressing gesetzt hat, aber da halt richtig krass. Die haben die Räume so eng gemacht. Also Luis Alberto und Milinkovic-Savic, ich glaube, die haben zum ersten Mal mit Ball am Fuß Richtung Tor schauen können, nach der 70. Und vorher immer nur mit dem Rücken zum Tor den Ball gehabt. Nur mit dem Rücken zum Tor. Weil sie direkt entweder SMS wurde von Kessié vergewaltigt die ganze Zeit und Luis Alberto hatte die ganze Zeit Tonali gegen sich, der für mich auch Man of the Match war. Junge, also überragend. Ne? Und bei Immobile, Alter, den hättest du locker bei The Walking Dead mitspielen lassen können. Diese eine Szene, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich glaube auch nach der 76. wo er mal einmal in seinem Leben in diesem Spiel dann mit dem Gesicht zum Tor Tempo aufnehmen durfte gegen uns. Und er wurde dann von 4 Zombies verfolgt, ja?
Ja,
erinnerst du dich an die Szene?
Ja, ich weiß.
Ohne Scheiß, das war so eine Walking Dead-Szene, so 4 Zombies hinter ihm her und er so, oh shit, was soll ich machen? Ja, und dann wurde er gefickt von 2 Zombies, so, ne? Oder so ein Rudel Hyänen, dort dem hinterhergelaufen sind, so Bluthunde. Also, unfassbar, diese Mannschaft. Also, was für eine Mentalität die da hatten, wie hoch sie den Fokus gehalten haben über die 90 Minuten. Sie haben denen gar nichts gegönnt. Gar nichts.
Ne? Nicht ausgelassen. Sie haben die Beute nicht mehr losgelassen. Nein. Wie so ein Pitbull, der sich in so ein Fleisch verbeißt, der kann auch nicht mehr loslassen.
Ja.
Ich habe nicht geglaubt, dass Milan dieses Level die ganzen 90 Minuten halten kann.
Nee, habe ich auch nicht gedacht.
Wirklich beeindruckend. Das war die Leistung einer absoluten Top-Mannschaft. Also das war richtig stark. Und man muss auch sagen, jetzt hat zum Beispiel, da hatten ja einige Bauchweh, Rebic im Sturm beginnen müssen, weil Ibra halt noch von der Verletzung zurückgekommen. Giroud Covid hatte, konnte noch nicht spielen. Da hatten einige
Messias war nicht mal auf der Bank. Ne?
Ja, auch von der Länderspielpause wurde geschont.
Ja.
Und doch der ein oder andere auch gefehlt. Rebic hat es auch im Zentrum gut gemacht.
Ja, fand ich auch.
Findet da immer wieder, attackiert die Tiefe, hat gute Laufwege und sind da seine Mitspieler. Hat er wirklich auch dann gut gemacht. Aber ja, wenn man ein paar Spieler rausstreichen will, du hast Sandro Tonali schon erwähnt. Also das war natürlich das, was ich glaube, viele im Vorjahr schon erwartet haben.
Ja.
Sandro Tonali ist in diesem Jahr vielleicht der Spieler, der seinen großen Durchbruch feiern wird, auch für die es vielleicht nicht mitbekommen haben, Sandro Tonali, einer von den Spielern oder sehr wenige Spieler auf der Welt, die nicht jedes Jahr mehr Gehalt wollen, sondern der freiwillig auf Gehalt verzichtet hat, sogar um bei Milan bleiben zu können, dass sie die Ablöse dann die Kaufoption ziehen konnten. Er hat auch dann in einem Interview mal gesagt, jeder Spieler hat andere Prioritäten, Hashtag glaube ich meinte ja da Donnarumma, manche denken zuerst an die Karriere und an ihre Ambitionen, andere denken zuerst ans Geld. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich in einer Mannschaft wohlfühlt. Bei Milan kann ich all meine Ziele erreichen und hier ging es noch nie ums Geld. Einer der wenigen, die man momentan im Weltfußball noch findet, die solche Gedanken haben, muss man ja ehrlicherweise sagen. Mhm. Könnte auch mal vielleicht Frank the Tank mal eine Ohrfeige verpassen. Nur so eine Option vielleicht. Ja.
Also ganz ehrlich, Frank the Tank ist wirklich, du kennst sein Niveau. Aber ich fand, in dem Spiel sah er selbst gegen Tonali, obwohl er stark gespielt hat, im Gegensatz zu Tonali sah der noch blass aus. Muss ich wirklich sagen. Ne? So stark war dieser Tonali. Allein dieses 2:0 durch Ibra. Es war klasse gemacht von Ibra, es war noch besser gemacht von Rebic, aber diese schnelle Auffassungsgabe von Tonali in der Situation, ne, dass er schon vorher alles gescannt hat, das ganze Spielfeld, und dann einen direkten Pass über 60 Meter zu Rebic spielt, eröffnet ja erst diese Umschaltsituation. Ne? Mhm. Oder falls ja, erinnerst du dich an die Kopfballchance von Leao in der ersten Halbzeit?
Ja.
Das war auch eine direkt geschlagene No-Look-Flanke von Tonali. Also der scheint irgendwie so ein inneres Radarsystem zu haben, ja, was er dann einfach abgreift, ohne noch großartig hinzugucken.
Ja, weil Wahnsinn. Du den Vergleich mit Frankie C, also der war defensiv beide ungefähr auf einem Level, aber bei Tonali ist halt der Unterschied, dass er halt fußballerisch schon einmal ein anderes Niveau hat als Frank the Tank. Das muss man halt schon bei rum sagen. Und Leao haben wir auch schon angesprochen in den ersten beiden Spieltagen, wieder richtig krank. Ja. Also das Tor, was er da selbst gemacht hat, der hat ja da im Mittelfeld, wer war es denn da, der Lukas Leber, den hat er ja abgeschüttelt.
Wie ein Schuljugend.
Ja, der war ja plötzlich gleich 10 Meter hinter ihm, als wäre da gar kein Duell gewesen zwischen den beiden. Der ist ja doppelt so schnell.
Ja.
Dann spielt er ihn raus, schön wieder rein von Rebic und dann verwandelt er eiskalt. Also Leao auch. Boah.
Leao hat einen Sprung gemacht, aber richtig, ne? Jetzt. Aber auch defensiv wieder gut mitgearbeitet, was ja für mich mein Hauptkriterium gegen diesen Leao ist. Aber er arbeitet wirklich gegen den Ball mit und offensiv, also es ging in der ersten Halbzeit eigentlich nur über ihn was. Und du weißt, in der ersten Halbzeit war das Spiel sehr zerfahren. Es war sehr viel Mittelfeldpressing von beiden Seiten, sehr aggressiv geführte Zweikämpfe. Es gab gar keine längeren Ballbesitzphasen, weder bei Lazio noch bei Milan. Und wenn es gefährlich wurde, dann meistens über diesen Leao, der dann mit einem Dribbling entweder Marusic einfach liegen gelassen hat am Boden oder halt der Lever wie so ein Schuljungen hat stehen lassen. Ne? Also überragende Entwicklungen bei den beiden Spielern.
Ja. Es gab aber bei dem Spiel auch einen Mann, der etwas abgefallen ist bei Milan. Wir wollen nicht alle, wir wollen auch mal etwas Negatives dabei sagen.
Ja.
Diejenigen, die gespielt haben, haben sich gedacht, einer hat nicht das passende Niveau für den AC Milan. Ja. Das ist ein alter Rückkehrer. Ja. Bakayoko fängt dort an, wo er bei seiner ersten Station bei Milan auch angefangen hat.
Genau.
Nämlich im alleruntersten Regal.
Ja, genau.
zu Beginn hat er mal Laziali fast das Schienbein gebrochen. Das war eine der ersten Szenen, wo er da ihm verpasst hat und dann ist er zu spät gekommen. Da hat es auch schon Leute gegeben, die da mit Rot gegangen sind.
Ja.
Also es war ein gefährliches Spiel, auch wenn es unabsichtlich war. Das kann man ihm zugutehalten. Er war halt gekriegt. Dann hat er 2-3 Dribblings, da hat er sich vertribbelt, ein Fehlpass und in der 74. oder so musste er dann wieder verletzt raus. Also er hat 13 Minuten gespielt und hat es dabei geschafft, wirklich richtig scheiße zu sein.
Also, ja, und die ganze Mannschaft zu destabilisieren, das war ja genau die Phase, wo Lazio wieder gefährlich wurde. Und meistens war es Calabria gewesen, der dann diese gefährlichen Gegenstöße zum Glück gestoppt hat. Ne? Aber, boah, Alter, also was ein Spieler ausmacht, wenn der scheiße ist, wie das ganze Team verunsichern kann, ne?
Unglaublich. Ja, unglaublich. Mhm. Ja. Das also, wird er sich beim nächsten Mal gut überlegen, der Pioli, ob er den Bakayoko gleich wieder bringt, glaube ich. Das nächste Mal entscheidet er sich sicher gleich für Bennacer.
Ja,
aber glaube ich gut, auch. Nur um das. Also Bakayoko, wir wollen ihn noch nicht zu früh in die Grube stoßen, aber das war wirklich nicht gut.
Ja. Nee, das. Man kann wirklich sagen, hoffen wir einfach mal, dass es so einfach ist wie bei seinem letzten Engagement bei AC Mailand, dass er halt erstmal sich langsam steigern muss von Kreisklasse zu Weltklasse und hoffen wir, dass er bis dahin nicht allzu viel Schaden anrichtet. Alles klar, liebe Timosi, wir machen dann an dieser Stelle den Podcast dicht. Oder habe ich irgendwas vergessen zu sagen? Nö, oder?
Nee, wir wollen noch kurz erwähnen, wie viel die anderen noch gespielt haben, falls
das irgendwer nicht wollten wir die noch erwähnen, ja?
Ja, aber im
wollen wir den anderen Teams noch eine Plattform geben?
Weil es ja ein Newsflash eigentlich ist, ja.
Ja, genau. Und zwar, liebe Tifosi, Empoli verliert überraschend zu Hause gegen den FC Venezia.
René. Schön.
Hast du damit gerechnet? Ich nicht.
Nee, also nee, natürlich nicht.
Ich war mir sicher, Empoli gewinnt.
Ja, war im Prinzip aufgelegt. Ja, Venezia bislang noch nicht gut, Empoli Juve geschlagen und dann verlieren sie zu Hause gegen Venezia. Ja, war überrascht.
Henri mit dem Führungstreffer und dann, also Okereke, sein Tor war krass. Dieser alter Sololauf, das war schon fast so George Weah-mäßig.
Ja, was?
Ja, so ein George Weah-Gedenklauf gegen Lecce damals. Überragend. Und dann bei Rami per Elfmeter mit dem Anschluss 2-1. Dann, wer hat noch gespielt? Cagliari verliert tatsächlich gegen den FC Genua mit 3-2 zu Hause.
Obwohl sie 2-0 geführt haben bis zur 60. Minute. Also das war schon krass. Ja. Da ist der junge Cambiaso wieder rausgestochen. Da hat er auch 2 Assists beim FC Genua. Da haben wir beim letzten Mal schon gesagt, da müssen wir auf ihn aufpassen.
Ja.
Wieder eine gute Leistung und doch auch überraschend. Der FC Genua bislang ja auch eher eine Katastrophe. Da auswärts bei den Sarden gar nicht mal so schlecht. Auf die einzige Mannschaft, auf die man sich wirklich verlassen kann, ist dann das nächste Spiel, nämlich der Toro hat gegen Salernitana gespielt und Salernitana hat nur 4-0 verloren. Gratulation dazu. Ja, meine zweite Liebe verkauft sich da wieder extra gut.
Bravo. Ja, ja, super. Ist so, wirklich. Also Salernitana scheint wirklich unverpackt zurückzugehen. Also das ist ja wirklich krass, Alter, was wie schlecht
die so wie Benevento performen. Damals, so vor 5-6 Jahren, weißt du es noch? Die hatten ja auch, glaube ich, mal 10 Spieltagen erst den ersten Punkt geholt. Also.
Ja, ja.
Ich sehe da bei Salernitana leider Ähnliches auf sie zukommen.
Wow, ja, mega. Ja, dann Spezia verliert zu Hause erwartungsgemäß gegen Udinese Calcio mit 1-0. Mhm. Ja, also hat mich
jetzt Udinese 7 Punkte. Ja, Punkte gleich mit Inter. Also richtig stark Udine rein.
Ja, Udine gestartet. Ist auf jeden Fall richtig gut in die Saison gestartet. Das muss man schon sagen. Ne? Hätte ich aber so jetzt auch nicht wirklich erwartet gehabt.
Nee, überhaupt nicht. Ja, aber die Leistungen der ersten beiden Spieltage haben schon darauf schließen lassen, dass Udine gegen Spezia durchaus gewinnen kann. Genau. Ja, das war der Spieltag, denn Bologna gegen Hellas spielt erst heute.
Genau.
Und da ich dann Schluss machen muss, weil meine Frau nachher auf, wie heißt das, Elternabend geht, mein Sohn hat den ersten Schultag, machen wir das Ding jetzt hier und jetzt zu. Mhm. Wir hoffen, dass sich der ein oder andere bald auch wieder findet, uns auf Patreon zu unterstützen.
Genau.
Ich glaube, viel liegt es ja schlichtwegs nur an der Gemütlichkeit, was man oft so hört von Leuten, die neu dazukommen, weil sie sich schlicht nicht motivieren konnten, sich einfach nur anzumelden. Aber es ist einfach ganz wichtig, derjenige, der jetzt zuhört und denkt sich schon zum 7. Mal, die 5 Minuten nehmen. Ja, komm, setz dich jetzt hin und mach's.
Mach, tu es.
Tu es.
Genau.
Tu es für die Zukunft.
Tu es. Falsches Jahr. Genau.
Ich will euch noch ein bisschen aufstacheln, denn die Kollegen vom spanischen Podcast, die haben über 100 Patrons. Ja, über 100. Die sind uns da meilenweit voraus. Und wir können uns doch für den Spanier nicht schlagen lassen.
Also. Das stimmt. Das ist ein guter Anreiz. Da hast du recht. Und ihr kriegt auch viel Bonusmaterial. Also hier geht es nicht nur um Supporten, sondern ihr kriegt auch eine Gegenleistung dafür. Und zwar ganz viel Bonusmaterial.
Nächste haben Woche haben wir wieder.
Jetzt
haben wir mal die Trainer spezial, dann hat man Messi, dann hat man CR7, ein Spezialding über Juve nach Cristiano Ronaldo.
Genau.
Nächste Woche kommt wieder ein großer Podcast, ein spannendes Ding, wo wir schon mit dem einen oder anderen Interviewpartner verhandeln oder zumindest gedenken, das zu tun. Ja. Und da wird auch wieder ein Special für die Patrons dabei sein, wo wir uns wieder 15, 20 Minuten rausschneiden und das halt speziell für unsere Patrons dann abrufbar ist auf der Patreon-App.
Genau, gut. Ein Patreon-Spezial.
Es war mir ein Volksfest.
Ja, mir auch. Lieber Fratello, dann entlasse ich dich in deinen Feierabend. Und ja, liebe Tifosi, ihr hört uns dann nächste Woche Montag wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Podcast. Ne, Talk. Guck mal, ich bin schon durch. Ja. Ich bin schon völlig durch. Serie A Talk auf mein Sportpodcast sehe. Und ja, bis dahin sagen wir alla prossima. Ci sentiamo e
ciao.
Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.